Radio Dreieckland. Roberts Krimi-Tipp. Das 19. Jahrhundert war gar nicht so dumm. Auch was Krimis angeht, sind dort die Wurzeln zu suchen von vielem, was heute als populäre Kultur faszinierende Blüten treibt oder als Unkultur ins Kraut schießt. Wer beispielsweise, wie ich, Scott Turows Buchhit, den Gerichtsthriller, aus Mangel an Beweisen vor 5 Jahren für sensationell hielt, wird, wie ich, verblüfft sein, mit welcher Stil- und Selbstsicherheit ein Jahrhundert vor ihm Anne Catherine Green, die Mutter der Detektivgeschichte, ihren ersten Krimi beginnt.
Etwa ein Jahr war vergangen, seit ich meine Stellung als jüngster Partner in der Anwaltskanzlei Wheeley, Carr und Raymond angetreten hatte, als eines Morgens, sowohl Mr. Wheeley als auch Mr. Carr waren vorübergehend abwesend, ein junger Mann unser Büro betrat. Er wirkte so auffallend hastig und erregt, dass ich mich unwillkürlich erhob und ihm entgegenging.
Der Fall Leavenworth. Anne Catherine Greens Bestseller von 1878 ist in seinen Anfangskapiteln ein mit allen Wassern gewaschenes Courtroom-Drama. Der männliche Ich-Erzähler, ganz edler Jüngling im besten heiratsfähigen Alter, wird in Stellvertretung seines Kanzleichefs als Beschützer und Berater zweier junger Damen hineingerissen in eine Morduntersuchung des Coroners von New York. Dabei führt uns der Erzähler nicht nur eben dieses Prozedere der damaligen US-amerikanischen Rechtsfindung vor Augen. Er stellt uns auch sogleich den eigentümlichen Kriminaldetektiv Ebenezer Gryce und alle weiteren Hauptfiguren vor. Da es sich um ein klassisches Locked Room Mystery handelt, mehr noch um ein Locked Room in a Locked House Mystery sozusagen, sind die Hauptfiguren die Hauptverdächtigen, mithin die Hinterbliebenen des erschossenen Millionärs. Außer dem Hausangestellten, wovon eine verschwunden ist, sind dies vor allen anderen natürlich die beiden jungen Damen, die beiden aufsehenerregend schönen Nichten des Ermordeten, denen selbstverständlich niemand ein so infames Verbrechen zutrauen mag. Von gemächlichem Erzählen hier am Anfang keine Spur. Das Buch beginnt mit einem Paukenschlag. Es versetzt uns von der ersten Seite weg ins Zentrum eines spannenden Skandals. Unerhört reißerisch muss das damals gewirkt haben. Ein wahrer Page-Turner, ein Seitendreher. Ebenfalls überraschend, denn ganz naiv denkt man sich die Leute damals immer ein bisschen naiver zumindest als heute. Überraschend also jedenfalls für mich war auch die feine Ironie schon im allerersten Werk der Anne Catherine Green.
Mr. Gryce lächelte dem Türknauf undurchdringlich zu. Eine böse Sache, sagte ich heftig. Sogleich bedachte Mr. Gryce den Türknauf mit einem Stirnrunzeln. An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass es sich beim Kriminalbeamten Gryce nicht um eines der dünnen, drahtigen Individuen handelt, welchem der Leser hier zweifelsohne zu begegnen glaubt, einen jener Männer mit dem scharfen Blick, der ins tiefste Innere eines Menschen dringt und sich dort stracks der verborgensten Geheimnisse zu bemächtigen scheint. Mr. Gryce war eine stattliche, behäbige Persönlichkeit mit einem Blick, der nicht durchbohrte, der nicht verweilte, nicht auf Menschen. Falls er irgendwo ruhte, dann stets auf einem unbedeutenden Objekt in der näheren Umgebung, einer Vase, einem Tintenfass, Buch oder Knopf. Diese Gegenstände zog er ins Vertrauen, ihnen teilte er seine Schlussfolgerungen mit und sein Gegenüber, das mochte der Turm der Dreifaltigkeitskirche sein, so wenig Verbindung bestand zwischen Mr. Gryce, seinen Gedanken und seinem Gegenüber. In diesem Augenblick also befand sich Mr. Gryce, wie ich bereits andeutete, in einer intimen Beziehung zu einem Türknauf. Eine wirklich böse Sache, wiederholte ich. Seine Augen richteten sich auf meinen Manschettenknopf. Kommen Sie, sagte er, die Luft ist rein.
Der Fall Leavenworth ist zumindest teilweise auf der Höhe seiner Zeit. Das lässt sich literarisch, ästhetisch und auch inhaltlich von den wenigsten Produkten unseres heutigen Krimimarktes behaupten. Der Fall Leavenworth ist auch im schlechten Sinne ein Kind seiner Zeit, ein literarischer Bastard, ein inhomogenes Stilgemisch als ganzes Ungefüge und unausgegoren. Dazu wird der Text aufgebrochen, aufgelockert durch allerlei Zutaten. Passende Shakespeare und andere Zitate vor jedem Kapitel, verschiedenerlei Illustrationen, kursiv gesetzte Passagen und sogar völlig andere Schrifttypen bis hin zu Handschriften bei der Wiedergabe etwa einiger Zeitungsartikel und Briefe. So mag auch die Heterogenität des eigentlichen Romantextes, sein Zerfallen in unterschiedliche Stil-, ja Literaturarten, fast postmodern anmuten. und rührte doch vielleicht eher daher, dass die 39 Kapitel wahrscheinlich, wie damals üblich, zuerst als Fortsetzungsfolgen die unterschiedlichen Leser und Leserinnen einer Zeitung unterhalten mussten. Manches im Fall Leavenworth, vor allem gegen das Ende hin, ist schlicht Herz, Hirn und steinerweichender Kitsch. Theatralik und Melodramatik, wie sie heute kein Theater und keine Fernsehoper mehr zu präsentieren wagte. Wie es sie wohl nur noch in der Literatur selber gibt, dort allerdings massenweise und umsatzträchtig, in den Heftchenromanen am Kiosk. Julian Simons, der kürzlich verstorbene Nestor der angelsächsischen Krimikritik, ließ denn auch kein gutes Haar am Fall Leavenworth. Den immensen Erfolg schrieb er dem Geschlecht der Autorin zu, ihrer Vertrautheit mit gesetzlichen und kriminologischen Dingen sowie der Tatsache, dass es einfach noch so gut wie keine Kriminalromane gab. Zumindest letzteres ein ziemlich zweifelhaftes Argument. Aber lassen wir ihn trotzdem noch zwei Sätze weiterreden.
Die schwer sentimentale Story schiebt den Verdacht zwischen den beiden wundervollen Leavenworth-Schwestern hin und her. Und durch so manche moralisierende Passage kann man sich nur mit der Sturheit eines Esels hindurchkämpfen. Das Buch war der Lieblingskrimi von Premierminister Stanley Baldwin, was wieder einmal ein bezeichnendes Licht wirft auf den literarischen Geschmack unserer Politiker.
Tatsächlich konzentriert die Handlung sich so sehr auf die beiden schönen Nichten und die Frage, welche denn nun die Mörderin ist, dass scheinbar das ganze Geschehen in ihrer abgehobenen Welt, der großbürgerlichen Upper Class, spielt, in ihrer High Society, im Milieu dieser beiden edlen oder vielleicht doch nicht so edlen Reichen und Schönen. Inwiefern aber bloß scheinbar, das wäre ein Thema für sich. Und ein weiteres wäre die eigentümlich schwärmerischen Beschreibungen und liebevollen Schilderungen nicht nur der beiden weiblichen Hauptfiguren, sondern überhaupt der weiblichen Romanfiguren und ihres gefühlsbetonten Verhaltens. Dagegen bleibt der Ich-Erzähler auffallend farb- und konturlos, fast ein wenig gesichts- und, ja, geschlechtslos. Jedenfalls ist er genau wie sein Mitstreiter, der oben kurz charakterisierte Mr. Grice, dank einiger eher weiblicher Züge kein Ausbund an Maskulinität, kein typisch männlicher Held. Würde Anne Catherine Green die gleiche Geschichte heute offen aus weiblicher Perspektive erzählen? Wer weiß, vielleicht steckt in einem oder anderen sogenannten modernen Frauenkrimi mehr Tradition, als unbefangene Lektüre ahnen lässt. Der Fall Leavenworth bildet im Rio Verlag Zürich vor kurzem den Auftakt zu einer nobel aufgemachten Reihe von Kriminalromanen klassischen Stils. Während einige der nachfolgenden Romane bereits zum halben Preis im modernen Antiquariat, sprich Ramsch, gesichtet wurden, darf beim Zugpferd der Reihe beim Fall Leavenworth selbst eine Taschenbuchausgabe ruhig noch auf sich warten lassen. Denn ein altes Bild braucht einen entsprechenden Rahmen. Wer Krimis nicht nur konsumieren will, sondern Spaß am Altem hat und Interesse für die Wurzeln der Gattung, für den beziehungsweise besonders für die, ist dieser Klassiker in seiner angemessenen, gediegenen Neuausgabe ein Muss. Anne Catherine Paul Green. Der Fall Leavenworth. Rio Verlag 93, gebunden 44 Mark.